Herzlich willkommen bei KFB Predigt Online. Wir wünschen dir Gottes Segen beim Hören. Wenn du irgendwelche Fragen hast oder Kontakt suchst, dann melde dich einfach unter office@kf-bruchsal.de.
Ja, schön euch alle hier zu sehen. Alle so unterschiedlich. So unterschiedlich angezogen. Ich vermute mal, jeder von euch denkt ein bisschen anders. Ich denke mal, jeder von euch glaubt so ein bisschen anders wie der andere, der neben euch sitzt. Ich vermute mal, jeder ist so ein bisschen anders geprägt wie der andere, hat andere Fähigkeiten wie der andere. Und ich vermute mal, jeder geht mit Herausforderungen des Lebens anders um als der andere. Jeder reagiert in Herausforderungen anders, wie es ein anderer tun würde. Geht mit neuen Zeiten, die anstehen, anders um, bewertet sie anders wie ein anderer. So, und jetzt sitzen wir alle hier heute Morgen. Alle unterschiedlich. Und ich mache mit euch mal kurz einen Persönlichkeitsstil-Test. Nicht lang, das wird ganz kurz, nur ein Crashkurs. Dieser Crashkurs soll dir ein bisschen verraten, wie du Zeiten angehst, wie du Herausforderungen siehst und wie du sie bewältigen willst, okay? Also so ein bisschen mal kurz einen Check, wie du das machst. Um das zu erkennen, helfen uns zwei Fragen. Die erste Frage ist, wenn du von Herausforderungen stehst, was motiviert dich? Woher ziehst du deine Motivation, wenn du was angehst? Bist du eher so der aufgabenorientierte Typ unter uns, der es liebt, Aufgaben zu erledigen, zu planen, einfach im Büro zu sitzen, Tabellen auszuführen, Jobs zu machen? Ist es das, was dir Energie gibt, wenn du eine Herausforderung angehst? Oder bist du eher so eine personenorientierte Typ, der einfach Menschen um sich braucht, der am liebsten Krankenbesuche macht, der am liebsten in Hauskreisen ist. Hauptsache Begegnung mit Menschen. Ziehst du da deine Energie her? Da gibt es nichts besser oder schlechter. Bitte beachten, hier sitzen wir, haben wir einen Querschnitt. Der ist nicht besser, der mehr personenorientiert ist, wie der aufgabenorientiert ist. Es geht darum, wie gehst du Herausforderungen an am liebsten? Was gibt dir Energie, wenn du vor einer Herausforderung stehst? Die zweite Frage ist, wie gehst du die Herausforderung dann eher an? Bist du eher so der offensive Typ, der sagt, ja, Ärmel hoch und los geht's. Was dann kommt, sehen wir unterwegs. Oder bist du eher so der defensive Typ und sagst, Moment mal, da müssen wir vorher erstmal ein paar Fragen geklärt haben, bevor ich das angehe. Welcher Typ bist du? Ich könnte euch sagen, wie das bei mir ist, aber das tue ich nicht, weil dann die Gefahr besteht, dann bin ich in der Schublade. Und das ist immer das Gefährliche an so Tests. Ah, du bist der Typ, ah, deswegen, ah, nicht gut. Es geht nur um die eine Frage, wie gehst du Herausforderungen in deinem Leben einfach an, ohne dass du es merkst, definierst, das bist einfach du. Ich möchte uns damit einfach ein bisschen sensibilisieren im Blick auf unser heutiges Thema, neue Zeit. Wie reagieren wir, wenn neue Zeiten anstehen? Und zwar im Reich Gottes, wo wir alle irgendwo involviert werden, oder? Jeder von uns. Jeder in seiner Unterschiedlichkeit. Jeder sieht es ein bisschen anders. Jeder wird es ein bisschen anders machen. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Es ist ja schon beeindruckend, wie sich gerade die Reiche der Welt zerlegen. Wie sich alles verändert. Also wenn ihr so die Münchner Sicherheitskonferenz etwas mitverfolgt. Und da muss man jetzt schon wieder von einer Zeitenwende reden. Reiche dieser Welt. Vor unseren Augen verschiebt sich da etwas in den Reichen dieser Welt. Riesige Herausforderungen sind da. Und nun ist es ja nicht so, dass es innerhalb des Reiches Gottes nicht auch so wäre, dass sich Gemeinden auch zerlegen können, oder? Aber Gottes sichtbares Reich ist durch Jahrtausende hindurch immer noch da. Es existiert durch alle Herausforderungen hindurch. Warum eigentlich? In der Zeit, als das Reich durch Israel sichtbar war in dieser Welt oder jetzt durch die Gemeinde und wenn es eines Tages sichtbar wird durch das Reich des Messias, wenn er dann kommt und alle anderen Reiche bestimmt, Gott regiert, mitten in dem Chaos dieser Zeit, sein Reich. Also wenn wir jetzt heute Morgen über das Reich Gottes reden und sein Wort nachdenken, dann bringt es das mit sich, wir müssen über Veränderungen nachdenken. Wer mit Jesus unterwegs ist, kommt da gar nicht drum herum. Veränderungen im Denken, im Wollen, im Handeln, in den Prioritäten, in den Entscheidungen, das ist immer herausfordernd, immer. Und solche Zeiten lösen gerade auch in einer bunten Gemeinde, wie wir es sind, gemischte Gefühle aus, oder? Jeder würde es ein bisschen anders sehen, anders betonen. Naja, und das erkennen wir in der Schrift sehr deutlich, dass Gott die Zeiten bestimmt, das wissen wir alle. Und dass er eine Sicht über diese Welt hat, die nach vorne geht, auf ein großes Ziel hin. Aber, und hier ist die Herausforderung jetzt für uns, an all dem beteiligt er uns. Jeden mit seiner Art. Mit seiner unterschiedlichen Art. So ist es in seinem Reich. Gott selbst hat immer wieder Neues gewollt und diese neue Zeit verändert unsere Zeit. Ich erinnere euch nochmal an Jesaja 43, Vers 19. Siehe, ich wirke Neues. Jetzt sprost es auf und jetzt kommt die Frage. Erkennt ihr es nicht? Erkennt ihr es nicht? Nehmt ihr teil an der Herausforderung? Ja, ich mache durch die Wüste einen Weg, ströme durch die Einöde. Wir sind Teil seiner Geschichte, nicht er ist Teil unserer Geschichte. Wir sind Teil seiner Geschichte. Neues, das heißt, es kommt eine Zeit, in der sich etwas vom Alten weg hin zum Neuen bewegen wird. Das bedeutet was für uns? Loslassen, verlassen, Veränderung, ja, wenn du so willst, Zeitenwende im Reich Gottes. Das bedeutet Abbruch, Umbruch, Aufbruch. Und dann sind das auch Zeiten der Unsicherheit, der Unwissenheit, Zeiten des Wagens, des Riskierens, der Spannung, was das Neue mit sich bringt und was das mit einem macht, was dann auch einen bis an den Rand der Verzweiflung manchmal bringen kann. So. Und das sind genau die Punkte, wo sich Gemeinden dann irgendwo mal bewähren müssen. Genau in diesen Fragen, mitten im Reich Gottes. Neues Land betreten. Neue Erfahrungen machen, bei denen man nicht weiß, ob sie gut sein werden oder einen abstürzen lassen. Wir wissen es nicht. Das Thema heute ist daher neue Zeiten und jetzt ja, aber. Ja, aber. Das will ich nicht. Oh, aber doch nicht so. Ja, aber nicht so schnell. Ja, aber nicht so langsam. Ja, aber jetzt müssen wir doch. Ja, aber. Liebe KfBler, willkommen in unserem Jahr 2025. Das trifft auf uns zu, diese Fragestellung. Wie gehen wir damit um? Wie gehen wir damit um? Es sind immer besondere Momente, wenn Gott Menschen herausfordert. Egal, ob er zum Glauben führt oder ob er Menschen, die bereits glauben, neue Wege führt. Immer herausfordernd. Und die Frage ist immer, wie reagieren wir darauf? Das Interessante ist, dass wenn Gott in neues Land führt, er dabei komischerweise nicht die Menschen beruft, die die besten Fähigkeiten und Voraussetzungen damit bringen. Ist euch das schon mal aufgefallen in der Schrift? Dass er dabei vorher keine Persönlichkeitstests durchführt, wer in welcher Situation die Herausforderung am besten meistert, sondern von Anfang an ist eins völlig klar, was? Gottes Volk ist allein von ihm abhängig, von ihm. Das wird immer wieder deutlich. Die Herausforderungen, die mit Gottes Reich zu tun haben, wären zu groß, wenn es dabei von uns abhängig wäre. Jemand hat das mal in diesem Satz zusammengefasst und fand ihn sehr prägnant. Ich möchte ihn nur weitergeben. Gott beruft nicht fähige Leute, sondern befähigt die, die er beruft. Nochmal, Gott beruft nicht fähige Leute, sondern befähigt die, die er beruft. Und genau das sehen wir auch sehr deutlich bei einem Menschen in der Schrift. wie er auf eine neue Zeit, die Gott einläuten will, reagiert. Und wie Gott auf seine Persönlichkeit und seine Fragen eingeht, um ihn einzubinden in das Neue. Und das ist spannend. Wisst ihr, um wen es geht? Mose. Mose, also ein Mann, durch den Gott eine neue Zeit einleiten will. Und Mose hat tatsächlich den Mut, Gott ins Gesicht zu sagen, neue Zeiten? Ja, aber bitte nicht mit mir. Bitte nicht mit mir. Ich nehme euch hinein in die Geschichte. 2. Mose 3. Die Geschichte beginnt so alltäglich. Und Mose weidete die Herde Jethros, seines Schwiegervaters, des Priesters von Midian. Und er trieb die Herde hinter die Wüste und kam an den Berg Gottes, an den Horeb. Mose hütet die Schafe, Szene mitten im Leben. Kein Gottesdienst, kein christliches Konzert, nichts. Mitten im Alltagsleben, mitten im Leben ein besonderer Moment. Ein besonderer Moment im Alltag. Das war keine Dauererfahrung, was er jetzt erlebt, aber ein besonderer Moment in seinem Alltag. Bei mir würde zum Beispiel stehen, der besondere Moment, der schüchterne und menschenscheue Daniel machte gerade Zivildienstwort des Lebens, als Gott ihm deutlich machte, wohin sein Weg gehen sollte. Das war meins. Mitten im Alltag, mitten in meinem Zivildienst. Irgendjemand anderes ist in einer Lebenssituation mit Lebensfragen und da hinein begegnet Gott ihm in einer Kirche, durch sein Wort, durch eine Begegnung, wie auch immer. So einfach, auf tausende Weise fangen Gottes Geschichten an. Und bei Mose mitten bei dem Schafe hüten. Dort erschien ihm der Engel des Herrn in der Wüste beim Schafehüten in einer Feuerflamme mitten aus einem Dornbusch. Und er sah und siehe, der Dornbusch brannte im Feuer und der Dornbusch wurde nicht verzehrt. Also dort mitten im Alltag geschieht etwas nicht Alltägliches, etwas Besonderes, ein besonderer Moment. Gott erscheint Mose, ein besonderer Moment, keine Alltagserfahrung, besonderer Moment, eine seltsame Zeit und hier fangen dann die Zeiten an, die Gott einläutet, wenn er kommt und uns begegnet, ein Dornbusch, der brennt, aber nicht verbrennt und Mose wird neugierig und sagt, das ist seltsam und jetzt schaut er sich das näher an und näher ansehen ist gut. 2. Mose 3,3. Und Mose sprach, ich will doch hinzutreten, dieses große Gesicht oder außergewöhnliche Erscheinung, übersetzt NGÜ, sehen, warum der Dornbusch nicht verbrennt. Gott weckt Interesse. Und Mose geht hin, nicht nur fernsehen, sondern mal nah sehen, mal näher hingehen. Was sagt hier Gott? Was passiert hier gerade? Mose geht auf diesen Dornbusch in der Wüste zu und hört jetzt Gottes Stimme. Und ich möchte euch vorlesen, was er hört. Das heißt dann weiter, und als der Herr sah, dass er herzutrat, um zu sehen, da rief Gott ihm mitten aus dem Dornbusch zu und sprach, Mose, Mose. Und er sprach, hier bin ich. Und er sprach, tritt nicht näher herzu, zieh deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heiliger Boden. Und er sprach, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Nochmal, Gott sagt, stopp, nicht noch näher, Mose. Warum? Ab hier ist heiliger Boden. Da, wo Gott beginnt, sich zu offenbaren, zu zeigen, wer er ist, da ist heiliger Boden. Und dann sagt Gott weiter, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks, Jakobs, der Gott der Geschichte. Und Mose erkennt diesen Moment. Und was tut er? Da verbarg Mose sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Habt ihr den Moment in euren Gedanken? Das ist eine verloren gegangene Haltung. Ehrfurcht, heiliger Boden, hier ist Gott. Ehrfurcht vor Gott, wie angemessen. Sollten wir nie vergessen, mit wem wir es zu tun haben, auch heute Morgen. Auch wir kommen sonntags eigentlich auf heiligen Boden. Hier begegnet uns Gott in seinem Wort. Aber bei Mose, und das ist jetzt das Interessante, werden wir in dem weiteren Gespräch lesen, wie diese Haltung sich nicht unbedingt jetzt in seinen weiteren Äußerungen zeigt. Es ist interessant, dieses Spannungsfeld bei ihm zu sehen. Hier noch verbirgt Mose sein Angesicht und hört weiter zu, was Gott jetzt sagt. Hört, was Gott weiter sagt. Ich lese es euch. 2. Mose 3, Abvers 7. Und der Herr sprach: Gesehen habe ich das Elend meines Volkes, das in Ägypten ist. Und sein Schreien wegen seiner Treiber habe ich gehört. Denn ich kenne seine Schmerzen. Und ich bin herabgekommen, um es aus der Hand der Ägypter zu erretten und es aus diesem Land heraufzuführen, in ein gutes und geräumiges Land, in ein Land, das von Milch und Honig fließt, an den Ort der Kanaaniter und der Hethiter und der Amoriter und der Perisiter und der Heviter und der Jebusiter. Und nun siehe, das Schreien der Kinder Israel ist vor mich gekommen, und ich habe auch den Druck gesehen, womit die Ägypter sie drücken. Warum will Gott das tun? Warum will er retten, eine neue Zeit einläuten? Er hat gesehen. Er hat bemerkt. Er hat gehört. Er ist am Handeln und er greift ein. Er will das tun, retten. Und jetzt kommt, jetzt versetzt dich bitte mal in diese Lage des Moses mit seinem Persönlichkeitsziel, mit der Art, Herausforderungen anzugehen. Was kommt in dir auf, wenn du nun das hörst, was Gott jetzt sagt? Vers 10. Und nun geh hin, denn ich will dich zum Pharao senden, damit du, mein Volk, die Kinder Israel aus Ägypten herausführst. Reich Gottes mitten in dieser Welt. Durch Menschen. Das sind die Herausforderungen im Reich Gottes. Was für ein Typ bist du? Sagst du, okay, gehen wir es an. Ich bin eher offensiv, machen wir es halt. Oder bist du eher defensiv, könnte ich noch ein paar Infos vorher bekommen? Dann kriege ich das schon hin. Mose tut weder das eine noch das andere. Er blockt grundsätzlich ab. Er will aus der Nummer einfach ganz raus. Ja, aber. Und Mose sprach zu Gott: Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und dass ich die Kinder Israel aus Ägypten herausführen sollte? Wer bin ich? Gott will eine neue Zeit einleiten für sein Volk. Gott sagt: Ich habe gesehen, ich habe gehört, ich will handeln, ich will verändern. Und Mose versteht nur was: Du sollst. Und er weicht aus mit: Hey, wer bin ich schon? Erinnern wir uns nochmal an den Ort und an die Haltung, die Mose hier hatte. Es war heiliger Boden, er begegnet Gott, er fürchtet sich vor Gott, verbarg sein Angesicht vor Gott und hört in dieser Haltung das, was Gott neu machen will. Und hier jetzt ein paar Minuten später meint man, er weiß schon gar nicht mehr, mit wem er hier spricht. Denn es entwickelt sich jetzt ein ganz interessantes Gespräch, bei dem man meinen könnte, es wäre ein Gespräch auf Augenhöhe. Auf Augenhöhe. Mose sagt: Ja, aber Gott, da gibt es wahrscheinlich einiges, das du dabei übersiehst, Gott. Schaut, wir erkennen hier, wie Mose zu diesem Zeitpunkt auf Herausforderungen reagiert. Aber. Was wir vor allem aber sehen ist, und ich hoffe, das kommt euch heute sehr nahe, ist Gottes seelsorgerliches Reden mit seinem auserwählten Mose, den er beruft und durch den er eine neue Zeit einleiten will. Gottes Seelsorge, das sehen wir heute. Wie antwortet Gott auf heiligen Boden? Ich möchte mit euch heute über diese Abers von Mose reden. Und vielleicht kennen wir die auch in der einen oder anderen Weise oder Form. Also sobald wir vor einer neuen Herausforderung stehen, ja, aber Gott, jeder und jede von uns, wenn Gott uns mit hineinnimmt in seine Pläne, ja, aber Gott, hast du auch alles im Blick? Da war dieser Mose, zu dem Gott sagte: Geh zum Pharao, sag ihm, lass das Volk Gottes ziehen. Wir reden jetzt von circa, ich weiß nicht genau, zwischen 2 und 6 Millionen Menschen. Hebräer, die gerade gratis Paläste und Häuser bauen für die Ägypter, lass sie ziehen, soll er sagen. Aber manchmal sind die Menschen, die Gott ruft, gar nicht so dumm. Und manchmal sind wir auch ein bisschen hart mit den Männern Gottes und denken, ja komm, geh doch, Gott ruft dich zum Pharao, sag doch einfach, lass mein Volk ziehen, mach doch Mose. So aus unserer Position heraus. Aber Mose war nicht dumm, denn er lebte ja bereits 40 Jahre beim Pharao, hatte dort einen Ägypter erschlagen, nach ihm wurde gefahndet. Könnt ihr nachlesen, 2. Mose 2, Vers 15. Er wusste, wie es dort läuft, er kannte die Macht Pharaos und wusste eins scheinbar ganz, ganz sicher. Der Pharao wird nie und nimmer Ja sagen. Und so durchlebte Mose 5 Ja-Aber-Momente. 5 Ja-Abers. Und wir checken heute Morgen einfach mal, ob das auch unsere gewesen sein könnten. Gott sagte nochmal, und nun siehe, das Schreien der Kinder Israel ist vor mich gekommen und ich habe auch den Druck gesehen, womit die Ägypter sie drücken. Und nun geh hin, denn ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Kinder Israels aus Ägypten herausführst. Gott nimmt Notiz und dann bekommt er diese Antwort von Mose. Wer bin ich? Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und dass ich die Kinder Israel aus Ägypten herausführen sollte? Wer bin ich? Ja, aber. Nochmal, wir befinden uns immer noch auf heiligem Boden bei diesem Gespräch. Mose hatte eben noch Angst vor Gottes Angesicht. Aber hier wird er mutig. Jetzt geht es ja um ihn. Ja, aber Gott. Und das ist nicht nur einmal auf diesem heiligen Boden geschehen, sondern 5-mal. Das Erste, was er hier sagt, wer bin ich? Sie fragen nach meiner Identität. Gott, kennst du mich überhaupt? Kennst du meine Fähigkeiten? Weißt du, wer ich bin? Kennst du meine Geschichte? Wer bin ich, Gott, dass ich zum Pharao gehe? Wer bin ich, dass ich dem sagen kann, lass dein Volk ziehen? Wer bin ich? Ich denke, Mose kämpft hier ein bisschen mit seiner Identität, mit seiner Geschichte bis dahin. Gott, kennst du mich? Ich habe jemanden umgebracht in Ägypten. Die Hebräer dort in Ägypten mögen mich nicht besonders. Gott, das bin ich. Das ist meine Geschichte. Das ist meine Art. Ich bin impulsiv. Ich habe einen Ägypter erschlagen. Und was sagt Gott ihm? Was ist die Antwort? Vers 12. Weil ich mit dir sein werde. Und dies sei dir das Zeichen, dass ich dich gesandt habe. Wenn du das Volk aus Ägypten herausgeführt hast, werdet ihr auf diesem Berg Gott dienen. Gott sagt, Mose, es kommt nicht darauf an, wer du bist und was bisher war. Oder was deine Geschichte war, dein Versagen, wie dich andere sehen und beurteilen, sondern ich habe dich berufen und ich bin mit dir und meine neue Zeit wird durch dich Geschichte. Mit anderen Worten, Mose sagt, Gott, du hast keine Ahnung, wer ich bin, was ich alles gemacht habe, wie mein Leben bisher lief. Hallo, ich bin Mose. Ich müsste eigentlich ganz anders sein. Gott, das passt nicht, wir passen nicht zusammen. Das ist das, was er hier sagt. Mose meint, er und Gottes Ziele passen nicht zusammen. Ich müsste eigentlich anders sein. Wisst ihr, an wen er mich erinnert hat, als ich das so vorbereitet habe? Im Neuen Testament. Petrus. Lukas 5. Als aber Simon Petrus es sah, dieses Wunder, dass die Fische aus dem Wasser gezogen wurden, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach, geh von mir hinaus. Ich bin, sagt er auch, ich bin ein sündiger Mensch. Wir passen nicht zusammen. Und wie war die Antwort von Jesus? Fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Gott beteiligt dich an dem, was er tun wird in dieser Welt. Schaut, sehr oft haben wir den Eindruck, dass Gott den Montagsfehler mit meinem Leben gemacht hat. Da passt doch alles nicht. Das wird dir bewusst auf heiligem Boden. Da wird dir klar, dass wir eigentlich nicht zu Gott passen. Aber dort wird dir auch klar, dass Gott dich dennoch beruft, sein Reich zu bauen. Und das hat Mose noch nicht so richtig verstanden hier an dieser Stelle. Ich möchte mal persönlich auch sagen, das hat mich jahrelang blockiert und geprägt. Wir sind ja unter uns, ich bekenne euch, manchmal kämpfe ich noch bis heute damit. Ich kenne meine Art, ich kenne meinen Persönlichkeitsstil und ich erkenne ihn am Ende meines Lebens noch besser als vorher. Aber immer wieder vergleichen mit anderen. Oh Gott, wenn doch jemand anders predigen sollte, dann doch besser einer wie der, doch nicht wie ich. Also wenn man eine Kirche leitet, dann sollte man doch so sein wie der oder wie der. Jetzt habe ich zig Namen im Kopf und zig Leute haben mir das auch gesagt. Wir hören oft in der Gemeinde Aussagen wie, ja, aber, die diese Haltung fördern in deinem eigenen Leben. Wer bin ich schon? Andere sagen, so wie du predigst, leitest, redest, denkst, Seelsorge angehst, planst, Hauskreise leitest, so macht man es nicht. Es ist nicht tief genug, theologisch genug, sozial genug, lustig genug, es spaltet, es eint nicht, es ist ungenügend. Wer bin ich? Schaut, wenn du nicht weißt, wer du bist, auch im christlichen Dienst, was Gott in dich hineingelegt, was Gott von dir will, dann definieren dich andere. Und es wird dich zerreißen. Du wirst aufgeben. Mir sagt mein Persönlichkeitsstil dann ganz schnell, hey, Rückzug, dann lass andere machen. Mose sagt das hier auch, wer bin ich? Auf mich wird niemand hören. Und das musste Mose lernen und das müssen wir lernen, wenn Gott uns beteiligt, in seinem Reich zu arbeiten. Gott macht keinen Fehler, wenn er mich für eine Aufgabe beruft. Und er macht keinen Fehler, wenn er dich beruft. Auch keinen Fehler, wenn er dich in diese Gemeinde stellt, wie immer sie auch ist. Gott macht keinen Fehler. Er hat etwas vor. Die Begründung war und ist niemals, weil du so ein toller Mensch bist mit unbeschreiblichen Gaben, darum gehe zum Pharao, sondern was? Weil ich dir beistehen werde. Ich werde dir beistehen. Reicht uns das für das neue Jahr 2025? Liebe KfBler, reicht euch das? Ich bin bei euch. Gott beruft nicht fähige Leute, sondern er befähigt die, die er beruft. Das zweite aber, das Mose hier auf heiligen Boden gebracht hat, ist dies. Also zuerst hat er gesagt, dass er nichts ist. Davon ist er ausgegangen. Er sagt, das weiß ich. Ich habe da aber jetzt mal eine andere Frage, Gott. Und Mose sprach zu Gott, siehe, wenn ich zu den Kindern Israel komme und zu ihnen spreche, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt. Und sie zu mir sagen werden, was ist sein Name? Was soll ich ihnen sagen? Und hier spricht er das Thema Vertrautheit an. Gott, wer bist eigentlich du? Wer bist eigentlich du? Wie viel können wir dir vertrauen? Wird das Volk das so sehen? Wer bist du? Mose kämpfte um Vertrautheit, Erkenntnis mit diesem Gott im Himmel. Und Gottes Antwort war die. Ich bin, der ich bin. Gott weiß, wer er ist. Und er sagt, Mose, mich zu kennen ist alles, was du brauchst. Mich zu kennen ist alles, was du brauchst. Das hier ist sein Name, Yahweh. Ich bin da, ich werde da sein, ich werde mich nie ändern. Schwierig zu übersetzen, aber das ist das, was es hier bedeutet. Yahweh, Gott sagt, das ist mein Name für alle Zeiten. Und dieser Name Gottes verdeutlicht seine Selbstexistenz und seine Ewigkeit. Ich werde der sein, der ich sein werde. Ich bin, der ich bin. Und Gott sagt hier, ich bin der Gott eurer Väter. Die Verbindung hier zu dem, was er vorher gesagt hat, ich bin der Gott der Vater Abrahams, Isaaks, Jakobs, ist hier deutlich. Ich habe mich auch heute, Mose, vor dir nicht verändert. Ich bin der Gleiche. Yahweh ist im Gegensatz zu zum Beispiel Elohim ein Eigenname. Eigennamen gehören aber zu Personen. Und mit diesem Namen hat sich Gott dem Menschen zu erkennen gegeben als eine Person. Ich bin. Das sagen Personen. Ich bin. Liebe KfBler, unser Gott ist eine Person und er ist heute derselbe wie damals, als er sein Volk durch Mose aus Ägypten führte. Er kann uns helfen, er kann uns retten, er kann die Lage verändern und er nimmt uns damit hinein, diese Herausforderung anzunehmen. Gott sagt zu Mose, nein, nein, ich bin nicht weit weg. Meine Absichten haben sich nicht geändert. Ich sehe, ich höre, ich handle, ich bin entschlossen, euch zu retten. Ich bin der unverrückbare Fels. Wir singen das so schnell in den Liedern, ne? Er ist unser Fels. Aber genau in unserer Gemeindegeschichte wird es doch deutlich, wie hängen wir uns daran, wie stehen wir auf diesem Fels? Das ist das Entscheidende, was wir hier als Gemeinde wissen müssen, gerade in diesem neuen Jahr, in dem einiges neu werden wird. Und wir wissen noch nicht genau, was. Mose sagt, sag mir doch deinen Namen. Was soll ich den anderen sagen? Und Gott sagt, ich bin, der ich bin. Was soll ich euch sagen? Unser Gott ist Yahweh. Derselbe Gott. Nun, was hatte Mose bis jetzt in der Hand? Eine Zusage, dass er nicht allein sein wird und einen Namen. Aber diese Diskussion auf heiligem Boden ist noch nicht zu Ende. Mose brachte ein drittes Aber. Kapitel 4, Vers 1 in 2. Mose. Mose antwortete und sprach: Aber siehe, sie werden mir nicht glauben und nicht auf meine Stimme hören, denn sie werden sagen, der Herr ist dir nicht erschienen. Unsicherheit. Sie werden nicht auf mich hören. Ich kann denen alles erzählen. Sie werden nicht auf mich hören. Was ist, wenn sie nicht auf mich hören, Gott? Gott, hör meine Bedenken. Ich mal dir mal vor Augen, was passieren könnte. Gott, hast du darüber auch schon Gedanken gemacht? Nur als Hilfe für dich, damit dir nichts übersehen wird. Gott, wenn die Leute aus Israel mir nicht glauben, was ist dann? Was ist, wenn sie sagen, das hast du dir nur alles ausgedacht, um zu manipulieren? Dir ist niemand erschienen, deine Berufung ist Fantasie. Was soll ich dann machen? Ganz ehrlich, ich kenne viele Leiter, die das kennen. Fehlende Anerkennung der Berufung. Wir reden so schnell von Berufung. Aber so schnell sind Leute auch abberufen. Mose kämpfte mit dieser Unsicherheit und Gottes Antwort war: Wenn ich fertig bin, Mose, werden sie auf dich hören. Vertraue mir. Wenn ich fertig bin, werden sie auf dich hören. Und er gibt ihnen dann zwei Zeichen, können wir jetzt alles nicht nachlesen, aber diesen einen Stock, der zur Schlange wurde dann vor dem Pharao, den hat er in die Hand gegeben und dann auch die aussätzige Hand, das soll ein Zeichen sein, steck sie in deinen Bausch, dann wird sie aussätzig, steck sie wieder rein, dann wird sie wieder rein sein. Gott sagt, wenn ich fertig bin, werdet ihr gehen aus Ägypten. Aber das war ein langer Prozess. Von 10 Plagen. Kein Beamen aus dem Land, kein Entrücken aus dem Land, Prozesse. Und die 40 Jahre Wüstenwanderung noch gar nicht einberechnet. Gut, dass Mose das nicht alles vorher wusste. Gut, dass er das nicht alles vorher offenbart bekam. Und ich will das jetzt mal vorwegnehmen, wie das dann war. War es dann so, dass Mose eine Rede gehalten hat vor dem Pharao, den Stock geschwungen hat und der Pharao sagte dann, also gut, dann nimm das Volk und geh. Ne, eben nicht. Mose kommt zum Pharao mit diesem Stab in der Hand, bums, auf den Boden, sagt rums, hallo Pharao, ich bin Mose, bumm. Ich bin ein Schafhirte aus der Wüste, bumm. Ich will mal fragen, ehrlich, ich verstehe ja, wenn es nicht geht, aber ja, was willst du denn? Mose sagt, könntest du bitte die 2 bis 6 Millionen Hebräer gehen lassen? Lass mein Volk ziehen. Der Pharao so, ja klar, kein Problem, nimm das mit, wir bauen unseren Kram selber fertig. So war es doch nicht. Es ist Geschichte. Es sind Prozesse. Leute, diese Zeichen, die Mose mitgebracht hat, haben nichts bewegt beim Pharao. Es ist verrückt. Mose stand da mit dem Stab in der Hand und der Pharao sagt, nein. Mose sagt, habe ich mir gedacht. Schlauer Pharao, Mose geht wieder weg. Dann kommt Mose ein zweites Mal. Und wieder, was? Nein. Ein drittes Mal, nein. Ein viertes Mal, nein. Ein fünftes Mal, nein. Ein sechstes Mal, nein. Ein siebtes Mal, nein. Beim 8. Mal dann bei Mose dachte er, oh, habe ich Gott richtig gehört? War es wirklich die Stimme Gottes? War es Halluzination, Einbildung, dieser Dornbusch? Was ist hier los? Sehr erschwerend, zwischendurch kritisiert ihn auch noch das Volk, das Gott retten will. Nein! Schwierige Zeiten. Neue Zeiten sollen anbrechen. Ja, aber so viel hin und her, auch in der Gemeinde. Mensch, wir kennen das doch alle. Wenn ich hier unsere Räume sehe, Michael in der Ecke immer sehe, was wir hier alles umgebaut haben. So viel Kommen und Gehen in der Gemeinde. So viel investiert, so viel Gebet, so viel Aktionen gehabt. Wenig bei rausgekommen, so viele Worte und Zusagen und Versprechen gehört und nichts weiter. Ja, auch das Volk hat Fragen, Mose auch. Das 8. Mal zum Pharao, er hat wieder versucht. Nein, beim 9. Mal, nein. Erst beim 10. Mal sagt Gott, jetzt ist der Pharao soweit. Jetzt. Das Volk wird gehen und wird frei sein. Schaut, wir haben oft so eine Theologie aufgebaut, Wenn etwas nicht gleich funktioniert, dann hast du falsch gehört, dann hast du es falsch gemacht, nicht tief genug geglaubt, zu wenig gebetet. Leute, wie oft bin ich da reingeschlittert, gerade bei dieser Frage auch im letzten Jahr. Dieses Wort, was Paulus sagt, vergeblich, eure Arbeit ist nicht vergeblich und du würdest am liebsten sagen, doch. Beim 6. und 7. und 8. Mal hat Mose bestimmt auch gedacht, vergeblich. Was soll das Ganze noch? Und wir alle müssen dabei eins immer wieder erkennen, Gott ist Gott und wir sind's nicht. Und unser Gott hat manchmal die Tendenz, okay, ich streich das manchmal, meistens die Tendenz, eine intensive Tendenz und manchmal eine extreme Tendenz, dass wir an dem Punkt sind, wie damals Mose, dass wir jetzt nur sagen können, Gott, wenn du nicht dein Jetzt sagst, wenn du nicht deine Gemeinde weiterbaust, dann bauen die umsonst die Arbeiten. Also wir. Und wenn du an dem Punkt bist, dann bist du vielleicht an einem Punkt, wo Gott dein Leben, das Leben einer Gemeinde verändern kann. Das ist so bei unserer Rettung, das Erkennen unserer Abhängigkeit, dass nur Gott uns retten kann. Und es bleibt auch dann noch so, wenn du mit diesem Gott dann weiter unterwegs bist, als Geretteter. Wenn du am Ende bist und nicht mehr weiter kannst und weiter weißt und nur noch sagst, Gott, hilf mir, Gott, hilf uns. Liebe KFB, das ist unsere Unsicherheit, denn wir wissen nicht, wie es weitergeht. Aber wir kennen Jahwe. Wir kennen den Gott, der sich nicht ändert. Und nun Achtung, Mose ist immer noch nicht durch. Diese Zeichen reichen ihm auch nicht. Man merkt im Grunde, er sucht Ausreden, um aus der Nummer rauszukommen. Jetzt ein viertes Aber. 2. Mose 4, Vers 10. Mose sprach zu dem Herrn, ach Herr, ich bin kein Mann der Rede. Weder seit gestern, noch seit vorgestern, noch seitdem du zu deinem Knecht redest, denn ich bin schwer von Mund und schwer von Zunge. Er spricht hier sein Defizit an. Gott, ich kann nicht gut reden. Vielleicht hat er auch einen Sprachfehler gehabt, keine Ahnung. Aber da war ein Defizit. Gott, eins hast du doch noch übersehen. Ein wahres Defizit in meinem Leben. Ich bin kein guter Redner gewesen, war ich noch nie. Mose sagt, ich kann es mit meinen Worten dem Pharao gegenüber nicht gut erklären, dass er es begreift und versteht. Mein Mund kann es nicht erklären. Und Gott antwortet, oh Mose, stimmt, habe ich übersehen. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Das ist für Gott kein Argument, unsere Defizite. Das ist eine Ausrede. Gott ist nicht überrascht. Schaut auf diese Antwort, aber schaut doch mal genau hin, bitte. Da sprach der Herr zu ihm, wer hat dem Menschen den Mund gemacht? Oder wer macht stumm oder taub oder sehend oder blind? Nicht ich, der Herr. Und nun geh hin und ich will mit deinem Mund sein und dich lehren, Prozess, was du reden sollst. Interessanter Text über die Souveränität Gottes. Ich möchte es nur andeuten. Wer entscheidet, wer stumm, taub und blind ist? Gott selbst. Jetzt bleiben wir hier bei Mose. Gott sagt daher auch zu Mose, wer hat denn dich gemacht, Mose? Und wer sieht, was deine Grenzen sind, aber auch was aus dir noch werden kann? Ich bin es, der Herr, Jahwe. Mit anderen Worten, geh jetzt endlich, Mose. Gott beruft nicht fähige Leute, sondern er befähigt die, die er beruft. So ist das. Ich darf euch gerne noch ein eigenes Beispiel sagen. Das, was ich gerade hier mache, vor euch zu stehen, entspricht nicht meinem natürlichen Persönlichkeitsstil. Ich bin eigentlich zu schüchtern. Ich mag Bühnen nicht. Ich sage das als Ermutigung für euch. Gott sucht Männer und Frauen, die sagen, hier bin ich. Ich habe zwei Hände, die können nicht viel, aber wenn du sie willst, hier hast du sie. Zwei Ohren, zwei Augen, zwei Füße, ein Herz, hier bin ich. Hier hast du es. Wir haben oft so viele Ausreden wie Mose. Und das mag für uns alles so logisch und so nachvollziehbar sein, begründet in unserem Persönlichkeitsziel oder unserer Erfahrung oder unserer Prägung, unserer Art. Aber logisch heißt bei Gott noch lange nicht logisch. Oft kommen wir nicht in neue Zeiten und andere durch uns eben auch nicht, weil wir Ausreden suchen und auch finden. Neue Zeit, ja super Gott, aber du findest andere Wege, oder? Das ist nicht mein Persönlichkeitsstil. Ich habe da ein Defizit. Und das zeigt gleichzeitig das fünfte Aber von Mose, auch das letzte. So in Mose 4, Vers 13, heiliger Boden. Hört mal, was Mose hier sagt. Ach Herr, sende doch, durch wen du senden willst. Oder Neue Genfer übersetzt. Ach Herr, schick doch lieber einen anderen. Oder wörtlich, sende, wen immer du senden willst. Aber nicht mich. Bitte nicht mich. Und da wissen wir jetzt nicht so genau, weil wir Mose ja nicht persönlich kennen, was da sein Motiv war, sein Beweggrund war, das trotz allem immer noch so zu sagen. Ich habe keine Ahnung. Ich nenne euch mal einige mögliche Optionen, warum er es dennoch nach wie vor ablehnte. Es könnte sein, dass es aus seinem Minderwertigkeitskomplex kam, aus dem er einfach nicht rauskam. Ich kann nichts, ich bin nichts, ich tauge nichts. Und wir haben auch heute immer wieder so das Gefühl, es gibt Leute, die sind begabter, die sind schneller, die sind besser, die können besser musizieren, die können besser predigen, die können besser leiten, die sind so handwerklich viel besser zu gebrauchen. Du findest immer einen, der besser ist. Minderwertig. Oder das Zweite, vielleicht will er wirklich einfach nicht. Er will einfach nicht. Er ist einfach zu faul. Er hat sich gerade in seiner Komfortzone eingerichtet. Familie und Schafe. Ich will nicht zurück in die alten Verhältnisse in Ägypten. Die kenne ich. Ich habe es mich gerade eingerichtet. Ich baue ein Haus. Entschuldigung, Sven, da musst du raus. Ich freue mich für dich mit dem Haus. Verstehe, was ich meine? Die Prios. Er will nicht. Dritter Grund. Er ist einfach zu feige. Einfach zu feige. Er sieht schon alles mögliche Unheil und Konfrontation auf sich zukommen. Er hat schlicht und einfach Angst. Also wir wissen jetzt, weil wir die Schrift haben, wie recht er damit gehabt hätte, oder? Aber Gott hat ihm auf heiligem Boden nicht sein ganzes Leben schon vorausgemalt. Er wäre zusammengebrochen, oder? Schritt für Schritt. Ich habe mich jetzt mal entschieden, dass es bestimmt ein Mix aus allem ist. Aber zusammengefasst könnte man das Gefühl der eigenen Unfähigkeit nennen. Einfach, Gott finde einen anderen, ich bin unfähig. Einfach unfähig, was auch immer das ist. Es gibt klügere, eloquentere, mutigere, begabtere. Mose kämpfte mit dieser Angst vor Versagen und der Unfähigkeit auf heiligen Boden mit Gott. Und was sagt Gott, beziehungsweise was lesen wir jetzt über die Reaktion Gottes zum Abschluss? Vers 14. Da entbrannte der Zorn des Herrn gegen Mose auf heiligen Boden. Und er sprach, jetzt Seelsorge. Das ist Wahnsinn, wie unser Gott mit uns umgeht. Ist nicht Aaron der Levit dein Bruder? Ich weiß, dass er reden kann. Und siehe, er geht auch aus dir entgegen. Und sieht er dich, so wird er sich freuen in seinem Herzen. Da entbrannte der Zorn des Herrn. Man hätte auch sagen können, da erst entbrannte der Zorn des Herrn, nach 5 Jahren Abern. Und selbst in seinem Zorn sehen wir Gottes Fürsorge, Seelsorge. Er sagt, ich stelle jemanden an die Seite, Mose. Ich werde deinen Bruder Aaron mit dir gehen lassen. Du aber bist derjenige, den ich berufen habe. Dabei bleibt's. Ich stelle dich in Gemeinschaft mit anderen, die das, was du nicht hast, ausgleichen. Aber du sollst gehen. Und das ist so, dass wie Gott sein Reich baut. Gott musste Mose sagen, du sollst und du musst dich nicht mit Abraham, Isaak, Jakob vergleichen. Ich schaffe Neues und andere ergänzen, was du noch nicht hast. Gott vergleicht dein Leben nicht mit jemand anderem, sondern ergänzt dein Leben mit jemand anderem. Das ist Gemeinde. Ergänzung durch andere. Wir sind Gottes Geschichte und er ist nicht Teil unserer. Ich verstehe manchmal nicht, warum wir uns gegenseitig oft so abschießen und uns nicht ergänzen. erinnern wir uns nochmal daran, wo Mose hier steht, und damit möchte ich abschließen. Und er sprach: Tritt nicht näher herzu, zieh deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heiliger Boden. Eigentlich, liebe Gemeinde, stehen wir jeden Sonntag hier auf heiligem Boden, weil Gott uns hier begegnen will in seinem Wort. Jahwe, der, der sich nicht verändert. Mit all dem, was wir sind und was wir so als Abers mitbringen, wo wir uns verweigern, weiterzugehen, uns verändern zu lassen, etwas mutig auch anzugehen. So begegnet uns Gott. Gott hat uns durch einen brennenden Dornbusch auf heiligem Boden Mose sich mitgeteilt. Und das tut er bis heute. Und hier bekommt Mose neue Ausrichtung, neue Aufgabenstellung in der Begegnung mit Jahwe. Es geht also nicht ums Ärmel hochkrempeln, loslegen, sondern um unsere Berufung festzumachen. Da gibt es oft einen Konflikt zwischen mir, meinem alten Leben, meinem Persönlichkeitsziel und dem, was Gott Neues wirken will. Den Kampf müssen wir kämpfen. Mose sagt: Bloß nicht zum Pharao. Und Gott sagt: Oh doch, eine neue Zeit für meine Menschen, und du wirst mein Werkzeug sein, sie in diese neue Zeit zu führen. Mose, keine Ausreden mehr. Gott beruft nicht fähige Leute, sondern befähigt die, die er beruft. Du bist Berufener in die Gemeinde. Und jetzt gilt es, unseren Auftrag zu erfüllen. Gott beamte Israel nicht in das neue Land. Er entrückt auch uns nicht in ein neues Gebäude, sondern Gott macht Geschichte und wir sind Teil seiner Geschichte. Nicht er ist Teil unserer. Warum tut Gott das? Ich habe eine Antwort gefunden in 5. Mose 8. Die möchte ich euch noch lesen. Rückblickend auf die ganze Wüstenwanderung, kurz bevor sie ins Land einziehen, da sagt 5. Mose 8 folgendes: Das ganze Gebot, das ich dir heute gebiete, sollt ihr halten, es zu tun, damit ihr lebt und euch mehrt und hineinkommt in das Land und es in Besitz nehmt. Das soll der Herr euren Vätern zugeschworen hat. Und du sollst dich an den ganzen Weg erinnern, den der Herr, dein Gott, dich hat wandern lassen, diese 40 Jahre in der Wüste, diese 10 Jahre hier in dieser Halle. Du sollst dich an den ganzen Weg erinnern, um dich zu demütigen, um dich zu prüfen, um zu erkennen, was in deinem Herzen ist, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Um zu sehen, was in deinem Herzen ist. Gott ist Seelsorger. Gott ist ein Hirte, der führt und leitet und weidet und korrigiert. Egal, was du dabei über dich denkst, was andere über dich sagen, hier ist deine Berufung. Wenn Jesus so seine Gemeinde im Bruchsal baut, dann sagen wir: Hey, ich wäre gern dabei. Sein Vorrecht. Heiliger Boden, nehmt das bitte mit, prüft das. Ja, aber Momente bei Mose: Wer bin ich? Gott, wer bist du? Was, wenn sie nicht auf mich hören? Ich kann nicht gut reden. Gott, du findest einen anderen. Jetzt bist du dran. Was ist dein Aber? Oder gehen wir zusammen weiter? Jesus, danke, dass du Jahwe bist. Du bist Person. Du hast von dir geredet als: Ich bin der gute Hirte. Und du führst uns in Prozessen. Wir wollen das annehmen, was du geändert hast, jetzt auch in unserer Situation, und wollen dich bitten, dass du uns das Vorrecht gibst, einen Teil in deinem Reich zu erfüllen, das, was du dir in dieser Welt vorgenommen hast, hier in dieser Stadt durch uns. Hilf uns, zu diesem Ja und zu diesem Schritt vorzudringen und gemeinsam weiterzugehen. Amen.